Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Sind Sie auch schon mal in diese Westernwelt im All hier abgetaucht?
So, you want to hear a story, huh? Well, I have a story you may not believe, but I tell you it is true.
Ja, das ist eine Space-Western-Geschichte. Eines der beliebtesten Videogames der letzten Jahre, Borderlands, hat sogar eine eigene Wiki-Seite, auf der hunderte Begriffe zu der Borderlands-Welt erklärt werden. Ist sehr beliebt. Und ab morgen gibt es vielleicht noch mehr Fans. Da gibt es nämlich Borderlands als Kinofilm mit Cate Blanchett. War heiß erwartet, aber ob der Film wirklich überzeugen kann, das besprechen wir hier genau in einer halben Stunde. Und gleich sprechen wir aber erstmal über Haie. Mögen Sie Haie? Wenn nicht, dann wissen wir, wer daran wahrscheinlich Schuld hat, nämlich Steven Spielberg. Der kriegt gerade tatsächlich Kritik für seine Darstellung des weißen Hais. Schauen wir uns gleich an. Es gibt Streit zwischen zwei der ganz, ganz großen US-Filmregisseure, James Cameron und Steven Spielberg. Und es geht nicht um Geld, es geht nicht um Ruhm, es geht um Tiere. James Cameron wirft Steven Spielberg vor, dass er verantwortlich dafür ist, dass Haie so einen schlechten Ruf haben auf dieser Welt. Seit dem Film Der weiße Hai, 1975 kam der erste raus, hat der Hai ein schlechtes Image und er wird es einfach nicht los. Und das ist Unrecht, sagt Cameron. Cameron ist selber Taucher, Tiefseetaucher, und er sagt, Haie sind faszinierende Tiere, die gibt es seit 300 Millionen Jahren, die gehören zu den ganz, ganz frühen, höheren Wirbeltieren dieser Erde und die sind nicht böse. Tiere seien überhaupt eh nie gut oder böse, sondern sind einfach, was sie sind. Und über dieses Image von Haien, geprägt von Kino und Fernsehen, sprechen wir jetzt mit dem Film- und vor allem auch Horrorfilmkenner Jörg Buttgereit. Herr Jörg.
Hallo.
Du bist Dauerfilmgucker, so stelle ich mir das immer vor.
Was hast
du?
Du
musst das tun, genau. Und was hast du für ein Bild von Haien, wenn du so viel guckst? Und was für eine Rolle spielt da der weiße Hai von Spielberg?
Also ich war 12 Jahre alt, als der weiße Hai hier in die Berliner Kinos kam. Und der Film war ab 16. Und ich wollte den natürlich sehen, habe sogar meinen Vater mitgenommen. Damals noch im Royalpalast, den gibt es schon nicht mehr, und da unten im, am Europacenter. Und man hat mich nicht reingelassen. Das hat natürlich regelrecht zu einer Manie bei mir geführt, diesen Film unbedingt sehen zu wollen. Und ich würde, nachdem ich ihn dann irgendwann endlich einmal auf Super 8 tatsächlich erst gesehen habe, früher gab es ja Filme noch so auf Super 8 Schmalfilm, da musste man einen Projektor aufbauen und so, da war ich dann auch hin und weg und halbwegs schockiert. Und ich würde Herrn Cameron auch irgendwie recht geben, dass der Film sicherlich dem Ansehen des weißen Hais hier schadet hat. Aber ob Herr Spielberg jetzt der Schuld hier ist, das lässt sich sicherlich ein bisschen differenzierter sehen. Weil eigentlich gab es ja zu dem Film einen Bestseller von Peter Benchley. Und Peter Benchley hat das Drehbuch zu dem Film geschrieben. Also wenn, dann hat Herr Benchley auch eine Mitschuld, würde ich mal sagen.
Ne? Okay, und Spielberg hat den Film draus gemacht und der ist einfach so legendär geworden. Also du würdest dem schon zustimmen, ja, dass der jetzt nicht nur für dich, sondern auch für große Teile der Welt tatsächlich das Image geprägt hat vom Hai. Ist das so?
Unbedingt. Also ich wollte damals auch nicht mehr ins Schwimmbad gehen.
Wow.
Wir hatten Angst hier, wir Kinder in Berlin. Das war schon schockierend, aber man muss natürlich dazu sagen, dass das ja auch nicht so geplant war. Klar hat Universal und Spielberg haben sicherlich gedacht, okay, wir wollen jetzt einen erfolgreichen Film drehen, aber dass der Film so erfolgreich wird und weltweit zu so einer Hai-Mania geführt hat, damals 1975, das war ja nicht abzusehen. Mhm. Spielberg hat vorher zwei oder drei Filme gemacht, der ist einfach ein sehr versierter Actionfilm Macher gewesen. Und er hat dann eigentlich mit dem Film so den Prototyp des amerikanischen Blockbusters erfunden, mal so nebenbei. Und ich glaube, dieser Erfolg war mehr oder weniger ein Unfall und hat halt dazu geführt, dass dann 78 Der Weiße Hai 2, 83 Der Weiße Hai 3D kam und dann auch noch 1987 Der Weiße Hai, die Abrechnung. Zwischendrin noch Orca der Killerwal oder Tintorera Meeresungeheuer greifen an. Also es gab richtig eine Tierhorrorwelle. Mhm. Es ging also nicht nur um Tiere, sondern Grizzly kam auch und die Piranhas kamen und die Barracudas. Und ja, das sind natürlich alle Tiere, mit denen man, man würde jetzt auch nicht sagen, Grizzlies sind harmlos, ne? Aber natürlich sind sie auch nicht böse. Da hat Herr Cameron sicherlich recht. Die Natur hat einfach keine Moral,
Klar.
Deine Moral, ne?
Ja, aber wenn wir Geschichten über die Tiere erzählen, dann natürlich werden sie personifiziert. Aber ich finde spannend, weil also diese Phase, über die wir jetzt sprechen, irgendwie 70er, 80er Jahre, das ist jetzt schon noch ganz schön lange her. Auch andererseits, hat es da nicht jetzt auch schon andere Hai-Darstellungen gegeben? Gab es nicht irgendwie Filme, die vielleicht das Image des Hais gewandelt haben?
Klar, es gab 1999 Deep Blue Sea, da waren es denn von Rennie Harlan, also wirklich ein richtig dicker, fetter Blockbuster. Da sind die Haie irgendwie, sollen, glaube ich, ein Mittel gegen Alzheimer gefunden werden, aber da sind auch total grausige Szenen drin. Es gibt nicht mehr diesen einen bösen Hai, der irgendwie da ein ganzes Städtchen wegfressen will, aber die Viecher wurden halt immer größer und immer absurder. Es gibt so eine ganze Serie, die nennt sich Sharknado. Das ist so mehr oder weniger so eine DVD- und Fernsehproduktionsreihe, wo halt Haie dann irgendwie von einem Wirbelsturm aufgegriffen werden und in die Stadt gewirbelt werden, um dann da bei Hochwasser die Leute zu verspeisen. Also das kann man denn irgendwie nicht mehr so ernst nehmen, ne? Das heißt, das ist alles so ein bisschen absurder geworden. In Mac gibt es zwei Teile von, da ist denn der Hai so groß, dass er mehr oder weniger fast schon ein Monster ist und jetzt auch nicht mehr so viel mit der Realität zu tun hat. Aber wenn man sich, es gibt ja mittlerweile genügend Dokumentaraufnahmen von weißen Haien, wenn man sich so einen weißen Hai anguckt, der, ich sag mal, der hat auch selbst ein bisschen Schuld daran, wie er aussieht. Und sein Fressverhalten ist auch nicht unbedingt sensibel.
Ja.
Und man muss vielleicht dazu sagen, dass man, als der Weiße Hai 1975 rauskam, auch noch nicht viele dieser Aufnahmen überhaupt gesehen hatte von so weißen Haien. Ich glaube, die ersten Aufnahmen sind wirklich in einem amerikanischen Dokumentarfilm von 1971, also 4 Jahre vor der Weiße Hai, zu sehen gewesen, der hieß Blue Water, White, also in Deutsch lief da sogar auch Blaues Wasser, Weißer Tod, und der ist dann im Nachgang, im Fahrwasser sozusagen vom Weißen Hai, gleich nochmal ins Kino gekommen und hieß dann Killer Hai.
Ah ja.
Und den habe ich damals auch gesehen und
das
ist wirklich also ein fast pädagogischer Film, der diesen Weißen Hai so ein bisschen porträtiert, aber trotzdem sieht man halt auch Fotos von Oberschenkeln, die von Haien abgebissen wurden.
Ja.
Das sind natürlich keine vertrauensbildenden Maßnahmen.
Das sagt James Cameron ja auch, dass also Haie sind weder gut noch böse wie alle Tiere, aber die Haie, die zeigen natürlich auch die Gnadenlosigkeit der Ozeane, also das kann man natürlich nicht verschweigen. Aber das ist spannend, was du sagst, also ich habe mich auch gefragt, so eine Darstellung von Tieren als explizit gut oder böse. Ich habe so das Gefühl, das gab es früher mehr als heute. Es gab ja so viele Figuren früher, auch irgendwie so Kinderfilme, Lassie oder irgendwie Black Beauty oder irgendwas oder dann Free Willy. Lauter so Filme, wo man dann irgendwie ganz klar sieht, okay, das ist jetzt ein gutes Tier und das ist ein schlechtes Tier.
Ja.
Sowas gibt es mittlerweile weniger. Hat sich da was gewandelt?
Also im Animationsfilm gibt es sowas natürlich nicht. Bei Disney sind die Filme auch noch gut oder böse. Aber jetzt könnte man natürlich, wenn du von Lassie sprichst, auch darüber reden, ob man nicht den armen Hunden Unrecht getan hat. So tut, als wenn die alles verstehen und die damit ja auch nicht auch vermenschlicht hat. Und deswegen die Hunde jetzt hier in diesen engen Wohnzimmern in der Stadt rumsitzen müssen.
Klar.
Ne? Also das ist eigentlich ist es immer schwierig, wenn man mit menschlichen Maßstäben an das Tier rangeht, fürchte ich.
Das sagt Jörg Buckereit, der Filmexperte, Horrorfilmexperte und sogar Hai-Filmexperte ist.
Ab heute,
genau. Über dieses Image von Haien und diese Kritik von James Cameron, dass Spielberg Schuld hat am Image von Haien. Vielen Dank, Jörg, für deine Gedanken hier. Es sind nur noch 1,5 Wochen, dann wird gewählt in Sachsen und in Thüringen und es ist Zeit, jetzt laut zu werden. Das finden zumindest die Clubbetreiber in Jena in Thüringen. Da haben sich mehrere Clubs der Stadt zusammengetan und haben ein Open-Air-Fest organisiert, das jetzt am Freitag stattfindet unter dem Motto Bunt, laut, kämpferisch. Das ist ein Fest natürlich als Zeichen gegen das Erstarken der AfD in Thüringen, auch ein Fest, das die Bedeutung von Clubs hochhalten will und von Musik und von Kultur allgemein. Und was da genau geplant ist, was das bewirken kann, das erzählt uns jetzt Frank Mühlenberg, der arbeitet selbst für den Club Kuba in Jena und hat dieses Open Air mit organisiert. Herzlich willkommen, Herr Mühlenberg.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Was haben Sie denn da genau Lautes und Buntes geplant für Freitag? Was läuft da in Jena?
Wir als Clubs haben natürlich die Aufgabe, laut zu sein. Das ist auch unser Selbstverständnis. Wir wollen verschiedene Bands auf die Bühne stellen, dazu alle möglichen Initiativen und Vereine einbinden. Die Veranstaltung am Freitag heißt ja Bunt laut kämpferisch. Mhm. Bunt, was heißt Bunt in Thüringen? Also ich selbst bin 2008 nach Thüringen gezogen. Spätestens in den letzten 10 Jahren hat man jedoch festgestellt, dass das Straßenbild durch neue Menschen und neue Geschäfte, neue Düfte, neue Musiken auf der Straße deutlich bunter geworden ist. Thüringen ist deutlich weniger provinziell beispielsweise, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Mhm. Und das ist etwas Schönes und das wollen wir uns definitiv nicht zerreden lassen und das lassen wir uns nicht zerreden. Thüringen ist ein buntes Kulturland. Mhm. Wir haben beispielsweise die jüdisch-israelischen Kulturtage in Weimar, wir haben das Tanzfest in Rudolstadt, wir haben die Jazzmeile in Thüringen, ein sehr breites Spektrum an hochwertigen Jazz, die Breite des Landes bringt. Wir haben eine wirkliche Dichte an hochwertigen Theatern und wir haben eine unglaubliche Dichte an Clubs, die als nonkommerzielle Vereine hier vor Ort Basisarbeit machen und durch diese nicht kommerzielle Strukturierung und Arbeitsweise viel ermöglichen, was anderswo definitiv nicht möglich ist. Und direkt einen Tag nach uns beispielsweise wird auch der CSD mit tausenden Teilnehmenden durch die Stadt ziehen und eine große Demonstration machen. Wir sind also erstmal bunt.
Und das alles wollen Sie zeigen mit so einem Open-Air-Fest, diese Vielfalt Thürings. Und ich finde es spannend, dass Sie sich da als Clubs zusammengeschlossen haben. Das ist ja nicht unbedingt gang und gäbe. Wie kam es denn zu dieser Initiative? Gibt es öfter in Jena, dass die Clubs sich zusammenschließen und dann so ein großes Event auf die Beine stellen?
Also das ist bisher ein Novum. Also in Jena haben wir die wirklich schöne Situation, dass die Clubs alle sehr gut und sehr eng miteinander arbeiten. Ne? Also wenn man nach Jena kommt, die Stadt wirbt ja mit ihren kurzen Wegen. Jeder, der hier ein Studium anfängt, weiß, dass das als erstes irgendwo im Informationsheft steht. Jena, die Stadt der kurzen Wege. Und je länger man hier ist, umso mehr stellt man fest, was das bedeutet. Und insbesondere zwischen den Clubs gibt es kurze Wege und große Überschneidungen, was Leute anbelangt, die in verschiedenen Clubs tätig sind, in verschiedenen Clubs arbeiten. Es gibt verschiedene Schwerpunkte und Arbeitsteilungen zwischen den Clubs, verschiedene musikalische Schwerpunkte auch. Und von der Warte her ist es ein sehr gutes und enges Zusammenarbeiten hier mit den Clubs, aber bisher noch nicht so, dass wir ein gemeinsames Open Air auf die Beine gestellt haben. Und da die momentane Situation in Thüringen ja wirklich bedrohlich ist, nicht nur für die Clublandschaft, sondern generell für die Demokratie in diesem Land, für die Vielfalt in diesem Land, für viele Menschen in diesem Land, wollen wir einerseits ein großes, lautes Zeichen setzen nach außen, was wahrgenommen wird, aber auch gleichzeitig der engagierten Zivilgesellschaft hier Rückenwind geben vor der Wahl, weil viele sind bisher jetzt in Abwehrkämpfen und wir wollen zeigen, ey, wir sind viele, wir sind bunt, laut, kämpferisch und wir sind wirklich eine Macht. Und wir wollen in dem Moment, wo wir eben verschiedene Vereine und Institutionen der Zivilgesellschaft zugehen, wie beispielsweise den Ansole e.V. oder Iberoamerika oder Kokont und so weiter, Tovanda, dort Anknüpfungsmöglichkeiten für Menschen auch aufzeigen, wie man sich zivilgesellschaftlich einbringen kann, seine Stimme erheben kann. Von der Warte her, es geht auch darum, dass zwischen den Initiativen und zwischen den Clubs sozusagen ein gemeinsamer Faden geschmiedet wird, an dem weiter gezogen werden kann und wir gemeinsam auch Öffentlichkeit gestalten können.
Das finde ich spannend, dass es Ihnen eben gar nicht nur darum geht, irgendwie auf die Situation der Clubs aufmerksam zu machen oder auch auf die Situation der Kultur, sondern Sie haben da ein ganz breites Verständnis. Es geht einfach ja um den Erhalt der Demokratie, ein Zeichen gegen Faschismus, wie Sie das schreiben. Aber vielleicht ist es trotzdem spannend, nochmal zu hören, was das denn auch für eine Kultur-, Musik- und Clublandschaft ist da in Jena. Also wenn wir mal diese Clubs nehmen, die da beteiligt sind, die heißen sowas wie Wagner, MVZ oder Kuba eben, wo Sie arbeiten, Rosenkeller, Trafo. Was sind das denn für Clubs? Was für Musik, was für Veranstaltungen laufen da?
Also die Clubs sind, wie gesagt, unterschiedlich strukturiert. Also der Rosenkeller, den gibt es beispielsweise seit 1966, also seit fast 60 Jahren. Das ist der dienstälteste Club in Jena, in einem schönen alten Kellergewölbe mit einem Schwerpunkt studentische Kultur. Das Casablanca ist sicherlich der bekannteste Jener Club für Konzerte und Partys und hat insbesondere durch seinen sehr spezifischen elektronischen Sound die deutsche Elektro- und Techno-Landschaft in den letzten 30 Jahren sehr massiv mitgeprägt. Das MVZ Wagner, eigentlich Kaffee Wagner, momentan in einem Übergang Domizil, deswegen musikalisches Versorgungszentrum MVZ Wagner, ist ein auf allen Ebenen vollkommen basisdemokratisch strukturierter Verein und hat 2019 beispielsweise den bundesweiten Spielstättenpreis für Programmplanung gewonnen, ist breit aufgestellt zwischen Elektro- und Techno-Veranstaltungen, Indie, Rock, Jazz, auch mal derbere Musik, also sehr breites Spektrum. Der Kuba, in dem ich tätig bin, der baut seit über 10 Jahren sich einen bundesweiten Ruf auf mit einer unglaublichen Dichte an leicht vintage-ig angehauchten Sounds aus dem Bereich Psychedelic, 70s Rock, Stoner Rock, Soul, Jazz und zum Teil auch äußerst experimentelle Klänge. Das Trafo ist vielleicht der schönste Jena-Club und wie der Name vermuten lässt, in einer alten Jena-Trafo-Station eingerichtet und steht für ein äußerst hochkarätiges Booking, häufig im Bereich des experimentellen Pops. Und der Met-Club, den gibt es auch seit 1972 sogar schon und hat nun mit dem kleinen, schönen Basement endlich wieder eine eigene Location gefunden. Da freuen wir uns sehr drüber.
Das klingt unheimlich vielfältig, wie Sie das beschreiben. Und Sie haben das ja vorhin auch schon erwähnt, dass Jena in den letzten Jahren ja auch einfach vielfältiger und bunter geworden ist. Und Jena hat ja auch so einen Ruf als Stadt, die wächst, viele Studierende, viel Zuzug und auch den Ruf, dass da die Subkultur ziemlich lebendig ist. Wie würden Sie denn Jena beschreiben aus Ihrer Perspektive, auch vielleicht im Unterschied zu jetzt Erfurt, Weimar, andere Großstädte in Thüringen?
Es gibt natürlich irgendwo diesen Wettbewerb zwischen Erfurt und Jena, der von vielen Leuten praktiziert wird. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal so ein bisschen hinter uns lassen und die Gemeinsamkeiten auch nach vorne stellen und sagen, nee, alle größeren Thüringer Städte haben diese breite Kulturausrichtung. Wo wir ein Problem haben, ist die Differenz zwischen Stadt und Land. Und das Land hat Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Und also die Städte wachsen beispielsweise und auf dem Land, da werden es immer weniger Leute. Wir müssen gucken, dass wir eben diese Politik, diese Kulturpolitik und dieses politische und kulturelle Engagement, wie wir es aus den großen Städten kennen, auch mehr im Land irgendwie integrieren können und diese Kluft etwas verringert bekommen. Also von der Warte her, das, was Sie beschrieben haben, dieser Standort Jena mit seiner wirklich vielfältigen Musikkultur, das stimmt so und das kennt auch jeder, der mal in Jena gewesen ist. Und wir müssen gucken, dass andere Regionen Thüringens auch davon so mit partizipieren können.
Und würden Sie sagen, Sie erreichen mit so einem Open Air eine große Bandbreite an Menschen? Also kommen da vor allem die Jungen aus Jena oder auch Menschen vom Land oder auch ältere Menschen, von denen es ja auch sehr viele in Thüringen gibt?
Also ich denke, wir haben ein breit genuges Booking, dass wir auch ältere Menschen definitiv erreichen und nicht nur die klassischen ClubgängerInnen. Und generell die Jena Zivilgesellschaft, die ist schon auch sehr hinterher, bei solchen Veranstaltungen aufzutauchen. Und die ist bunt, wirklich auch, was das Alter her anbelangt. Aber generell, Altersstruktur in Thüringen ist ein wichtiges Stichwort. Also wenn wir Politik in Thüringen verstehen wollen, müssen wir über Demografie reden. Und ich weiß ja nicht, wie viele HörerInnen schon mal wirklich in Thüringen waren und jetzt nicht nur mal so durchgefahren sind. Also Thüringen hat 2,1 Millionen EinwohnerInnen heute und seit 1990 500.000 EinwohnerInnen verloren. Das ist ein Viertel der gegenwärtigen Bevölkerung. Das heißt also, im Schnitt wird die Bevölkerung immer älter, viele Junge sind abgewandert. Lediglich Städte wie Jena, Weimar und Erfurt können mit Wachstum rechnen. In einer Stadt wie Suhl wird in den nächsten 20 Jahren werden dort 26,3% der Einwohner weg sein. Entweder wegmigriert oder verstorben. In einem Kreis wie Saalfeld-Rudolstadt sind es immerhin über 17%. Und das macht was mit einer Region. Macht was mit der Stimmung der Menschen. Es scheint immer weniger Wirkmächtigkeiten und positive Beeinflussung des unmittelbaren Lebensumfeldes zu geben. Und damit ist schnell der Weg auch in die Resignation gesichert. Und aus dem Weg in die Resignation folgt schnell auch der Weg in die Destruktion. Wir haben also, wenn wir feststellen, dass mehr Menschen sterben als geboren werden, ein Demografieproblem. Und wir haben, wenn mehr Menschen wegziehen als herziehen, ein Migrationsproblem. Wir haben also ein Migrationsproblem in Thüringen, bei dem aber Migration einer der wichtigsten Bausteine der Lösung ist. Also fortwährende Zuwanderung und Weltoffenheit statt Abschottung ist der wichtigste Baustein im Überlebenskampf dieses Landes. Für die Erfahrung der eigenen Wirkmächtigkeit als wichtigster Baustein gegen die Resignation ist beispielsweise auch dieses Open Air, was mit den vielen Initiativen und Vereinen, die vor Ort sind, Anknüpfungsmöglichkeiten aufzeigt, wie man wirkmächtig werden kann.
Also ist ein Ziel Ihres Open Airs am Freitag, zeigen, dass man was machen kann, dass man was bewegen kann. Was erhoffen Sie sich denn sonst noch von diesem Konzert? Was kann so ein Open Air mitten in der Stadt bewirken?
Also einerseits geht es wirklich eben um diesen Rückenwind für die Zivilgesellschaft, das laute Zeichen für Buntheit auch zu setzen. Und andererseits eben wirklich um die nachhaltige Vernetzung von Initiativen und Vereinen. Denn wir wissen nicht, wie die Landtagswahl ausgehen wird am 1. September. Und es kann durchaus ja möglich sein, dass wir auch danach in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen auf die Straße bringen müssen. Und von der Warte ist dieses Open Air jetzt auch wie so eine Art Testlauf. Wie ist es, verschiedene Infrastrukturen von verschiedenen Clubs zusammen auf die Beine zu stellen? Wie interagieren die verschiedenen Vereine und Initiativen miteinander? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist der Geist, den das Ganze tragen soll.
Sie sagen, das ist so eine Art Vorbereitung auch auf das, was nach den Landtagswahlen stattfindet. Haben Sie denn in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren schon das Gefühl, dass sich die Landschaft für Sie verändert hat als Clubbetreiber in Jena?
als Clubbetreiber in Jena, was jetzt politisches Klima anbelangt.
Ja, genau.
In Jena konkret nicht, weil Jena ist eine unglaublich quirlige Stadt. Jena ist eine wirklich vielfältige Stadt und ist so, wie man sich eine progressive Großstadt vorstellt, ja, und ist weltweit angebunden, ist ja ein wirklich urbanes Milieu. Und das gilt eben auch für andere größere Thüringer Städte. Hier hat sich von der Warte her erstmal jetzt nicht so viel verändert, außer dass vielleicht neue Clubs sogar hinzugekommen sind. Mhm. Und die große Befürchtung war natürlich in der Pandemie, wie sieht's aus, werden das die Clubs überhaupt überstehen? Und es haben alle Clubs in der Pandemie überlebt von den etablierten Playern. Und das hat uns auf jeden Fall stark Rückenwind gegeben. Und sie haben auch überlebt, weil die Jenaer Bevölkerung massiv auch die Clubs unterstützt hat und uns massiv geholfen hat, uns massiv Rückenwind gegeben hat.
Und morgen und am Freitag findet dann vielleicht ein weiterer Höhepunkt dieser lebendigen Club-, Kultur-, Musiklandschaft in Jena statt. Ein großes Open-Air-Konzert unter dem Motto Bunt, Laut, Kämpferisch. Eine Initiative von verschiedenen Clubs in Jena, jetzt kurz vor der Wahl in Thüringen. Und ich sage vielen Dank an einen der Initiatoren, Frank Mühlenberg, hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Ben Ebeling.
Zum Beginn der Computerspielmesse Gamescom in Köln hat die Branche erneut eine mangelnde Förderung durch die Bundesregierung beklagt. Der Geschäftsführer des Verbandes Game, Felix Falk, kritisierte den vom Wirtschaftsministerium verhängten Aufnahmestopp für Förderanträge. Auf die Standortbedingungen sei somit kein Verlass, sagte Falk im ZDF.
Ich glaube, unser Potenzial ist einfach riesig und wir müssen gerade jetzt in so einer Phase, wo das Wachstum wieder einsetzt und wo auch andere Länder, andere Regionen ganz intensiv in diesen Bereich investieren, da dürfen wir uns nicht abhängen lassen, sondern müssen dafür sorgen, dass in 10 Jahren wir die Technologien, wir die Konzepte, wir die Spiele auch hier aus Deutschland heraus haben und gut aufgestellt sind am Weltmarkt.
Der Geschäftsführer des Gameverbandes Felix Falk. Die Gamescom in Köln ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Ab heute zeigen Unternehmen aus 64 Ländern neue Spiele sowie andere technische Innovationen und Dienstleistungen. Die Veranstalter rechnen mit deutlich mehr als 300.000 Besuchern. Nach der Veröffentlichung der Longlist des Deutschen Buchpreises hat Jury-Sprecherin Natascha Freundl unterschiedliche Themengebiete bei den fast 200 eingereichten Büchern ausgemacht. Häufig sei es aber immer wieder um das Thema Zeitreisen gegangen, sagte sie am Abend im Deutschlandfunk Kultur. Aus den 20 besten Romanen des Jahres, die gerade veröffentlicht wurden, soll am 17. September eine sogenannte Shortlist mit 6 Titeln gekürt werden.
Kriterium ist, was kann Erzählung heute leisten? Sie sollte meiner Meinung nach eine große Spannung bewirken. Sie sollte wiedergelesen werden wollen. Sie sollte welterweiternd sein, also über den eigenen Tellerrand hinausgehen. Und das kann sowohl mit dem Blick auf die Provinz als auch auf die große, weite Welt und die Metropolen dieser Welt passieren. Und das war's eigentlich schon mit den Kategorien.
Die Sprecherin der Jury für den Deutschen Buchpreis, Natascha Freundl. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Oktober verliehen. Die deutsche Kinofilmbranche profitiert aus Sicht der Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz stark von den öffentlich-rechtlichen Sendern. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung schrieb sie, man brauche die Öffentlich-Rechtlichen, um weiterhin bei den A-Festivals und den Oscars eine Rolle spielen zu können. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehredaktionen seien immer dann wichtig gewesen, wenn kluge Menschen ohne finanzielles Risiko agieren konnten, betont von Heinz. Allerdings gäbe es in den Fernsehredaktionen immer weniger Menschen, die Großes erreichen wollten und bereit seien, Risiken einzugehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir schauen hier gleich nach Hollywood und was der US-Wahlkampf da gerade für Spuren hinterlässt. Und vorher besprechen wir gleich noch einen der ganz großen neuen Blockbuster, der morgen in den Kinos anläuft hier in Deutschland, Borderlands. Aus erfolgreichen Computerspielen kann man manchmal auch richtig erfolgreiche Filme machen und Serien machen. The Last of Us war eine sehr erfolgreiche Serie auf Grundlage eines Games. Die neue Serie Fallout auch ziemlich erfolgreich. Morgen startet jetzt ein ganz neuer Blockbuster in den Kinos hier in Deutschland, der auch auf einem sehr beliebten Computerspiel basiert, das im Weltall spielt. Borderlands.
Einer Legende nach gibt's da diesen gewaltigen Schatz, der versteckt in irgendeiner geheimen Kammer schlummert. Wenn man sich auf die Suche danach macht, holt man sich besser jede Hilfe, die man kriegen kann. Weil das die mit Abstand durchgeknallteste, brandgefährlichste, abgewrackteste Welt im Universum ist. Gott, ich hasse diesen Planeten.
Ja, Borderlands-Fans kennen diesen Planeten und jetzt gibt es vielleicht auch neue Fans, die da dazukommen. Wobei in den USA ist der Film gar nicht so gut angelaufen. Wir schauen mal, ob das hier in Deutschland anders sein könnte. Unsere Gaming-Kennerin und Filmkennerin Lara Kalbert hat Borderlands schon für uns geschaut. Lara, erzähl mal, was für eine Welt ist das? Wo spielt Borderlands? Was ist das für ein Film?
Ja, das ist so ein Genre-Mix aus Space, Western und Science-Fantasy. Also ganz wilder Ritt durch alle Genres durch. Die Kopfgeldjägerin Lilith, gespielt von Cate Blanchett, die nimmt widerwillig den Auftrag an, die entführte Tochter eines mächtigen Rüstungskonzernschefs Atlas zu finden und muss deswegen auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück. Auf das hat sie eigentlich gar keinen Bock, weil das ist so eine Einöde, die von Monstern, sadistischen Clans und rücksichtslosen Schatzsuchern bevölkert ist. Und als sie die Tochter findet, will die aber gar nicht wieder zurück zu ihrem Vater. Und es stellt sich raus, der braucht sie bloß, um das Geheimnis des Planetens zu lösen, diese geheime Kammer, die wir gerade gehört haben. Und deswegen schließt sich Lilith dann mit einer bunten Truppe aus einem Ex-Elite-Söldner, einem brutalen Schläger, einem Roboter und einer Wissenschaftlerin zusammen, um vor Atlas zu fliehen und diese Kammer vor ihm zu finden.
Okay, das klingt nach Abenteuer, das klingt nach Action und das Videogame dazu ist ja super erfolgreich, hat über eine Milliarde Dollar schon eingenommen. Kann der Film diese Ideen und diese Stärke von dem Game auf die Leinwand übertragen?
Die Games sind ja wirklich super bunt und überdreht. Die sind in so einer, man spielt so einen Ego-Shooter, es ist völlig absurde. Alle Figuren sind total over the top, die Orte und Geschichten sind alle einfach total drüber. Und Kernstück dieser Games war diese ständig anpassbare Konfiguration der eigenen Ausrüstung und der Waffen durch das überall verstreute Material und die Kämpfe. Und der Film macht das leider nicht so gut, dass er das übertragen kann, indem er zu zahm bleibt. Also der nimmt zwar die Figuren, man kennt auch Lilith aus den Spielen und die Orte, aber der Film weiß irgendwie nichts damit anzufangen so richtig und er vernachlässigt dieses erwähnte Kernstück auch. Also diese Freikonfiguration, man hätte ja da ganz viel mit Waffen und Ausrüstung und Gefährten machen können, aber das passiert einfach nicht und versucht zu sehr stattdessen auf etablierte, erfolgreiche Filme wie jetzt letztes Jahr den Dungeons & Dragons Film, die Guardians of the Galaxy bei Marvel oder Suicide Squad oder so ähnliche Filme eben aufzuspringen und das zu kopieren, anstatt die eigenen Stärken des Spiels zu nutzen.
Aber wahrscheinlich hat der Film doch sehr viele Action-Szenen, die vielleicht gut gemacht sind. Sind ja nicht immer gut gemacht. Kann der Film da punkten?
Ja, also er hat viele Action-Szenen, das stimmt auf jeden Fall. Die sind auch sehr lang und die sind teilweise natürlich sehr beeindruckend gedreht mit Verfolgungsjagden und irgendwelchen Space-Shootouts und so weiter. Aber es ist irgendwie, kommt der jetzt da auch nicht so auf den grünen Zweig, weil da auch irgendwie alles schon mal so gesehen wirkt. Also ich habe da irgendwie auch da die Ideen vermisst, dass der Film was Eigenständiges macht. Die Choreografien sind irgendwie auch nicht so besonders geschnitten oder so One-Take-Shots oder sowas. Die Spezialeffekte sind okay, sind jetzt nicht die besten, auch nicht die schlechtesten. Also er kann damit schon punkten, aber es hätte auch da einfach noch viel mehr sein können.
Du hast Guardians of the Galaxy angesprochen. Das ist ja so ein Film, da gibt es auch natürlich das ganze Spektakel und witzige Sprüche und so. Aber das ist auch so ein Film, wo wie so eine Familie zusammenwächst. Ne? Aus so lauter schrulligen Einzelgängerinnen. Schafft das Borderlands auch irgendwie sowas Ähnliches zu erzählen?
Er versucht es zumindest, aber es klappt nicht so ganz, weil es fehlt so ein bisschen an Herz und Charme. Also man findet dieses Gefühl der Found Family, das kommt irgendwie nicht so richtig rüber, weil die einzelnen Figuren nicht genügend Raum bekommen, weil die Dialoge so seelenlose Worthülsen sind und dann gibt es noch so verkrampft coole One-Liner und peinliche Witze, die auch nicht so richtig zünden und dadurch sind die Szenen halt alle einfach nicht glaubhaft, weil es fehlt irgendwie dieses emotionale Kernstück.
Wir finden hier so.
Ist Wash Gully.
Igitt.
Fenster hoch.
Ich will aber nicht.
Kurbel das Fenster hoch.
Ich will, dass ich mir gar nicht.
Ist Pisse. Pisse. Warum heißt es wohl Pisswash? Steckt doch schon im Namen.
Ich hab's voll im Mund.
Ja, genau. Also das ist der Humor, auf dem wir uns bewegen, dieses Niveau. Ja. Cate Blanchett spielt auch so ein bisschen lustlos. Kevin Hart ist so ein bisschen, der versucht, das Ganze energetisch aufzuladen, aber ist auch immer zu laut und zu viel da. Und auch die anderen Rollen sind jetzt irgendwie so einsilbig, dass es irgendwie nicht so funktioniert wie eben bei Guardians of the Galaxy. Und das ist halt schade, weil das alles dann so aufgesetzt und verkrampft wirkt. Das ist viel verschenktes Potenzial bei dem Film. Es wirkt alles zu glatt gebügelt und es kann die Stärken der Gaming-Vorlage einfach nicht ausspielen.
Viele Fans haben darauf gewartet, kann aber sein, dass da vielleicht gar nicht so viele neue Borderlands-Fans dazukommen jetzt mit diesem neuen Film, der ab morgen zu sehen ist hier in Deutschland in den Kinos. Vielen Dank für Schauen und Besprechen, Lara Kalbart.
Sehr gern, danke.
In Hollywood herrscht derzeit politische Aufbruchstimmung, seitdem klar ist, dass Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin ins Rennen geht. Wird sie unterstützt von unzähligen Hollywood-Stars und zwar sehr beherzt unterstützt. Einerseits, andererseits ist aber gar nicht wirklich klar, ob diese Stars Harris wirklich helfen oder ob diese begeisterte Unterstützung vielleicht sogar nach hinten losgehen könnte. Und insgesamt sei Hollywood sowieso eigentlich so unpolitisch wie vielleicht noch nie, sagen manche Experten. Unser Filmexperte Christian Berndt, der hat Stimmen aus Hollywood und über Hollywood jetzt im Wahlkampf gesammelt.
Hype women, I will hype the shit out of Kamala. She is fantastic.
I'm white, I'm a dude and I'm for Harris.
Hollywood-Star Jamie Lee Curtis findet Kamala Harris fantastisch und Jeff Bridges verkündet, ich bin weiß, ich bin ein Dude und ich bin für Harris. Der Schauspieler unterstützt die Spendenkampagne White Dudes for Harris. In Hollywood bekommt die demokratische Präsidentschaftskandidatin gerade viel begeisterte Zustimmung.
Da äußern sich jetzt wirklich viele öffentlich, vor allem eben seit Bidens Bekanntmachung, dass er zurücktritt als Kandidat. Das gab dann einen richtigen Schub. George Clooney zum Beispiel, Julia Roberts, Jamie Lee Curtis, Jeff Bridges, da gibt es doch einige Namen. Ganze Gruppen haben sich da auch geäußert. Also die Writers Guild zum Beispiel, die Drehbuchautoren, die haben sich auch hinter sie gestellt. Und das ging dann plötzlich sozusagen Schlag auf Schlag.
Hollywood ist in Aufbruchstimmung, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Antje Sieb. Vor Bidens Rückzug sah die Stimmung unter den Demokraten in der Filmszene Hollywoods düster aus, meint der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough. Aber auch wenn Schauspieler und Regisseurinnen in Hollywood traditionell mehrheitlich den Demokraten zuneigen, gibt es auch Trump-Unterstützer. Stars wie Dennis Quaid, James Woods
oder Hulk Hogan, der große Ringer, der auch bei dem republikanischen Kongress eine große Rede gehalten hat und große Show gemacht hat für Trump. Aber die sind wirklich die Ausnahmen.
Es gibt von Seiten der Trump-Unterstützer den Vorwurf, es gäbe eine neue schwarze Liste in Hollywood wie in den 50er Jahren. Allerdings dieses Mal nicht für Kommunisten, sondern für Trump-Anhänger.
Es ist auf jeden Fall nicht salonfähig, in Hollywood Trump zu unterstützen. Man kann ziemlich viel Ärger bekommen. Ob man deswegen keine Rolle bekommt, das weiß ich nicht. Die meisten, die sich darüber beschweren, sind Schauspieler, die sowieso nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind. Und ähnlich wie viele Trump-Anhänger, eher älter, weiß und männlich.
Gleichzeitig gibt es aber auch eine Debatte über einen Fall von angeblich vorauseilender Selbstzensur in Hollywood. Der Spielfilm des iranischen Regisseurs Ali Abbasi, The Apprentice, über den Aufstieg des jungen Donald Trump, hat bis jetzt noch keinen Verleih in den USA gefunden. Es heißt, Angst vor Trump ist der Grund.
Dieser Film könnte ein ganz großer finanzielles Risiko sein für einen großen Verleiher, weil Trump hat bedroht, in jeden Region zu klagen, wo der Film rauskommt, sodass es sein könnte, dass bestimmte Kinos Angst haben, die zu zeigen. Aber eine große Gefahr für ein Studio ist, dass sie den Film rausbringen und dann wird Trump gewählt und könnte dann angreifen und deren Leben wirklich schwer machen.
Als warnendes Beispiel gilt Florida, wo der republikanische Gouverneur Ron DeSantis Disney Steuervergünstigungen strich, weil der Konzern Kritik an seiner Politik gegenüber der LGBTQ-Gemeinde geübt hatte. Viele der den Demokraten zuneigenden Hollywood-Stars lassen jedenfalls keine Angst vor Trump erkennen. Ob sich aber ihr geballter Einsatz für die Demokraten wirklich auszahlt, ist eine ganz andere Frage.
Da ist sich die Forschung nicht so richtig einig. Sehr große Stars mit sehr viel Reichweite, die können wahrscheinlich was bewirken. Es gab mal eine Untersuchung bei Obamas Wahl und seiner Unterstützung durch die Fernsehtalkerin Oprah Winfrey. Und da sind sie zu dem Schluss gekommen, das hätte schon was gebracht. Aber so berühmt sind ja wirklich nur wenige. Der andere Aspekt ist, dass junge Stars möglicherweise ein Publikum erreichen, was man sonst nicht bekommt. Aber es sind natürlich auch gegenteilige Effekte möglich, dass man vielleicht zu abgehoben wirkt mit der Unterstützung von zu vielen Stars.
Unterstützung von Hollywood-Stars für politische Bewegungen gab es von Anfang an. Der US-Filmhistoriker Stephen J. Ross sagt, dass in Hollywood konservative Schauspieler stets effektiver als linke Stars auf die Politik eingewirkt haben, wenn man etwa an Ronald Reagan denkt. Und das kommerzielle Hollywood habe anders als die Kreativen immer eher den Republikanern zugeneigt. Die Studios waren nie progressiv und sind generell vorsichtig mit politischen Themen, um nicht Teile des Publikums zu verschrecken. Aber angesichts der aktuellen politischen Polarisierung in den USA scheint die Bereitschaft, meint Roxborough, sich politisch einzumischen, fast ganz verschwunden zu sein.
Ich denke an Twisters, wo es um ein extremer Wetter geht und wo man denken würde, dass die Erderwärmung eine Rolle spielen würde, dass es zumindest erwähnt wurde. Aber dieser Thema ist so politisch aufgeladen in Amerika, dass es überhaupt nicht erwähnt wird.
Das war vor 20 Jahren, als Roland Emmerichs Blockbuster The Day After Tomorrow ins Kino kam, noch anders. Der Film wurde explizit als Warnung vor dem Klimawandel beworben. Und selbst ein Film wie Civil War, der gerade das Szenario eines Bürgerkriegs in den USA entwirft, benennt nicht die politischen Ursachen des Konflikts.
Es ist irgendwie, als ob man einen Film über den ersten Bürgerkrieg machen würde und die Sklaverei nicht erwähnen würde.
Da die Polarisierung in den USA so schnell nicht verschwinden wird, wird das Hollywood-Kino in den nächsten Jahren wohl nicht politisch aufregender werden. Für Politik bleiben die Stars zuständig.
Unser Deutschlandfunk Kulturfilmkenner Christian Berndt über Hollywood und die Politik jetzt in Wahlkampfzeiten.